Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie zur Andacht für junge Erwachsene in aller Welt willkommen. Diese Sendung wird aus dem Pfahlzentrum des Pfahles Washington D.C. übertragen, das direkt an den Washington D.C. Tempel angrenzt. Ganz besonders möchten wir all jene willkommen heißen, die heute zum ersten Mal zugegen sind. Wir hoffen, dass Sie durch diese Andachten erbaut und gestärkt werden. Ich bin Douglas J. Tanner, Elternkollegiumspräsident JAE Gemeinde Colonial 1. Wir begrüßen Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der Zwölf Apostel und sind dankbar, dass seine Frau ihn heute Abend begleitet. Elder Cook und seine Frau werden später noch als die heutigen Sprecher vorgestellt. Wir sind dankbar und freuen uns, dass unsere Gebietssiebzüge Elder Gordon H. Smith und Elder Kevin Calderwood mit ihren Frauen sowie die hiesigen Pfahlpräsidenten James Barrett und Keith Davy mit ihren Ehefrauen auf dem Podium Platz genommen haben. Ebenfalls dankbar sind wir in unserer Mitte Präsident David Huntsman von der Washington D.C. Mission Süd und Präsident Stephen Johnson von der Washington D.C. Mission Nord und ihre Ehefrauen begrüßen zu können. Sowie Bruder David Thoma, den hiesigen Gebietsdirektor, Seminar und Institut und seine Frau. Darüber hinaus begrüßen wir unter den Anwesenden viele Pfahlpräsidenten, Bischöfe und weitere Priestertumsführer und ihre Frauen. Wir beginnen nun damit, dass der Chor und alle Anwesenden das Lied »O fest wie ein Felsen« singen, Nummer 56 im Deutschen Gesangbuch. Wir bedanken uns bei den folgenden drei JAE aus den Pfahlen, aus dem Pfahl Mount Vernon in Virginia, für ihre Unterstützung. Emily McDonald wird dirigieren und Enzo Bell übernimmt die Begleitung. Nach dem Lied spricht Chelsea Quinn das Anfangsgebet.
Unser lieber Vater im Himmel, wir lieben dich und deinen Sohn Jesus Christus. Wir sind dankbar für sein Beispiel, sein Sühneopfer und seine Freundschaft. Wir sind sehr dankbar, dass wir heute Abend hier sind und dass Elder Cook und seine Frau ebenfalls hier bei uns sein können. Bitte segne uns mit deinem Geist und segne auch die Sprecher, dass sie uns die Botschaft überbringen können, die wir hören müssen. Bitte hilf uns auch, das Herz zu öffnen, damit wir das Gehörte anwenden können und weiter vorangehen. Bitte segne die Missionare überall in der Welt, dass sie deine Liebe spüren. Segne sie bitte auch mit der Gabe des Erkennens, damit sie wissen, wen sie ansprechen sollen und was sie zu ihm sagen sollen und wie sie ihm dein Evangelium bringen sollen. Wir lieben dich von ganzem Herzen und wir sind dankbar für die Segnungen, derer wir uns erfreuen, für Familie und Freunde und für das schöne Leben, das wir haben. Wir lieben dich und sagen dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Vielen Dank, Schwester Quinn, für dieses schöne Gebet. Heute Abend haben wir den Institutschor DC Metro bei uns, der gleich das Lied »Es liegt ein Hügel in der Ferne« singen wird. Geleitet wird der Chor von David Thoma, Gebietsautorität für Seminar und Institut USA Ost. Die Begleitung übernimmt Schwester Jennifer Perry. Nach der Musikeinlage werden wir das Vergnügen haben, von Schwester Mary G. Cook und anschließend von Elder Cook zu hören. Nach Elder Cooks Worten singt der Chor das Lied »I testify of Jesus Christ«. Das Schlussgebet spricht dann Armando Crossland aus der JAE-Gemeinde Colonial 2. Ich darf Ihnen jetzt die heutigen Sprecher vorstellen. Elder Quentin L. Cook wurde am 6. Oktober 2007 als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigt. Er wurde im April 1996 als Generalautorität berufen, diente im 2. und im 1. Kollegium und wurde am 1. August 2007 in die Präsidentschaft der 70er berufen. Er gehörte zuvor der Präsidentschaft des Gebiets Philippinen an und war Präsident der Gebiete Pazifische Inseln und Nordamerika Nordwest sowie Direktor der Missionsabteilung. Zum Zeitpunkt seiner Berufung als Generalautorität der Kirche war stellvertretender Vorsitzender der Firma Sutter Health System. Zuvor war er Präsident und Vorstandsvorsitzender eines Gesundheitsdienstleisters in Kalifornien. Vor dieser Zeit war er Rechtsberater für Unternehmen und Sozius einer Anwaltskanzlei im Gebiet der Bucht von San Francisco. Er stammt aus Logan in Utah, machte einen Bachelorabschluss in Politikwissenschaft an der Utah State University und schloss das Studium der Rechtswissenschaften an der Stanford Universität mit einem Doktortitel ab. Er war Vollzeitmissionar in der britischen Mission sowie Bischof, Präsident des Pfarrers San Francisco, Regionalrepräsentant und Gebietsautorität der Gebiete Nordamerika West des Gebiets. Seit dem 30. November 1962 ist er mit Mary Gaddy verheiratet. Sie haben 3 Kinder und 11 Enkelkinder. Der Chor singt nun das Lied »Es liegt ein Hügel in der Ferne«. Thank you.
Thank you for that.
Danke für das inspirierende Musikstück. Für mich ist es ein großer Segen, heute Abend bei euch zu sein. Als wir zur Erde kamen, haben wir unser göttliches Wesen als Kinder Gottes mitgebracht. Der Wert jedes Einzelnen wurde im Himmel geschaffen. Wenn wir unser göttliches Wesen und den Zweck, zu dem wir hier sind, begreifen, können wir Probleme und Prüfungen überwinden und unseren Bündnissen treu bleiben. Was wir über uns selbst denken, gibt den Ausschlag für den Erfolg, den wir auf unserem Lebensweg haben. Unser Selbstwertgefühl wird gestärkt, wenn bestimmte grundlegende menschliche Bedürfnisse erfüllt werden. Ich möchte drei erwähnen: das Bedürfnis, geliebt zu werden, das Bedürfnis, akzeptiert zu werden und das Bedürfnis, erfolgreich zu sein oder etwas zu leisten. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, fühlen wir uns ungeliebt, nicht akzeptiert oder wie Versager. Das führt zu Frustration, Enttäuschung, Selbstmitleid, Isolation und Einsamkeit. Wir alle kennen solche Gefühle. Neulich habe ich mich mit einer Freundin getroffen. Sie berichtete mir von einer Umfrage unter jungen Studenten, in der sie ihr größtes Problem angeben sollten. Bei vielen stand da Einsamkeit. Man kann einsam sein, ob man nun verheiratet oder alleinstehend ist. Wir alle fühlen uns von Zeit zu Zeit einsam. Präsident Gordon B. Hinckley hat einmal gesagt: Ich glaube, dass für die meisten Menschen Arbeiten und Dienen die beste Medizin gegen Einsamkeit sind. Ich halte das für einen guten Rat. Präsident Thomas S. Monson hat es so ausgedrückt: Gelegentlich mag Mutlosigkeit den Weg verdunkeln. Frustration mag uns ständig begleiten. Wenn wir auf den Herrn vertrauen, können wir sicherstellen, dass wir uns mit unseren Füßen fest auf dem Pfad des Dienens befinden und unser Herz und unsere Seele darauf richten, dem Herrn zu folgen. Beschäftigt euch und widmet euch weiterhin voll Eifer dem Werk der Kirche. Bleibt dem Vater im Himmel durch Beten und Schriftstudium nahe. Sucht in den Heiligen Schriften nach Beispielen, wo andere einsam waren oder Einsamkeit überwunden haben. Denkt an Moroni. Er war sehr einsam, als er seinen Bericht von der Vernichtung seines Volkes anfertigte. Er schrieb: Darum will ich schreiben und die Aufzeichnungen in der Erde verbergen. Und es macht nichts aus, wohin ich gehe. Denn ich bin allein. Mein Vater ist im Kampf getötet worden, ebenso meine ganze Verwandtschaft. Und ich habe keine Freunde und nirgendwo hinzugehen. Und wie lange der Herr es zulassen wird, dass ich lebe, weiß ich nicht. Wir sollten uns immer vor Augen führen, dass wir nie wirklich allein sind. Der Heiland hat uns Trost verheißen. Wenn wir würdig sind, ist der Heilige Geist immer bei uns. Sein Einfluss hilft uns durch arme, einsame Zeiten hindurch. Wir mögen allein sein, aber wir müssen nicht einsam sein. Mir gefällt das Lied »Ich brauch dich alle Zeit«. Das Bedürfnis, geliebt und akzeptiert zu werden, ist etwas sehr Reales. Bleibt eurer Familie nahe. Diese Menschen lieben und akzeptieren euch über alle Maßen. Bringt euch in eurer Gemeinde oder eurem Zweig ein. Seid immer tempelwürdig. Wenn ihr alleinstehend seid, geht mit jemandem aus, der tempelwürdig ist. Lasst euch nicht durch die Unzulänglichkeiten derer entmutigen, die ihr kennenlernt. Wir alle werden mit der Zeit fähiger und verbessern uns. Das Bedürfnis, erfolgreich zu sein, ist eine starke Triebfeder. Jeder hat eine Gabe von Gott. Findet heraus, was für besondere Gaben ihr habt und erfreut euch daran. Lest in eurem patriarchalischen Segen nach, welcher Rat, welche Warnungen, Gaben und Verheißungen darin genannt sind. Meine Eltern sind erst im Tempel gewesen, als ich schon verheiratet war und unsere Kinder geboren waren. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir als ewige Familie aneinander gesiegelt werden. Ich musste, was diese Segnung betrifft, geduldig sein und auf den Herrn hoffen. Ich denke viel über die Eigenschaft Geduld nach und darüber, auf welch vielfältige Weise der Herr uns Geduld lehrt. Mir gefällt, wie dies in der Anleitung »Verkündet mein Evangelium« beschrieben wird. Geduld ist die Fähigkeit, Verzögerungen, Schwierigkeiten, Widerstand oder Leid zu ertragen, ohne wütend, enttäuscht oder besorgt zu sein. Geduld ist die Fähigkeit, Gottes Willen zu tun und seinen Zeitplan anzunehmen. Wenn Sie geduldig sind, halten Sie auch unter Druck stand und können Widrigkeiten ruhig und voller Hoffnung begegnen. Sie müssen darauf warten, dass sich die verheißenen Segnungen des Herrn erfüllen. Mir hat Psalm 27, 14 schon immer gut gefallen. Hoffe auf den Herrn und sei stark. Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Wie eure Situation gegenwärtig auch aussehen mag, habt Freude im täglichen Leben. Wäre es nicht wunderbar, jeden Morgen aufzuwachen und sich zu sagen, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich akzeptiert, ich bin erfolgreich? Das können wir alle. Mögt ihr euch auf eurem Lebensweg, mögt ihr Freude und Glück finden, mögt ihr würdig leben, damit der Heilige Geist stets bei euch ist und damit ihr jede Segnung empfangt, die der Herr für euch bereithält. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich freue mich, bei euch jungen Erwachsenen zu sein, die ihr in aller Welt diese Andacht mitverfolgt. Ihr habt ja gehört, dass die Andacht im Gemeindehaus neben dem Washington DC-Tempel stattfindet. Ich habe bewusst einen Ort gewählt, der sich neben einem Tempel befindet. Ich bin zutiefst dankbar, dass wir in einer Zeit leben, wo es auf der Welt so viele Tempel gibt. In diesen schwierigen Zeiten brauchen wir die Segnungen des Tempels. Die Welt scheint buchstäblich in Aufruhr zu sein. In nie dagewesenem Maße herrscht Zwietracht. Innerer Frieden und ein Gefühl des Geborgenseins stellen sich nur zeitweise ein oder scheinen nahezu unerreichbar. Meine Botschaft an euch heute lautet: Selbst in einer unruhigen, gefährlichen Welt brauchen wir uns nicht zu fürchten. In den Heiligen Schriften wird uns versichert, dass wir dank des Heilands ganz und gar von Freude erfüllt sein können. So manches wunderschöne Ereignis hat sich bestimmt tief in euer Herz und eure Gedankenwelt gegraben und ist eine stete Quelle der Freude. Ihr könnt euch wohl noch ganz genau daran erinnern. Etwa als ihr den Umschlag mit eurer Missionsberufung geöffnet habt. Oder im Tempel an euren Ehepartner gesiegelt wurdet. oder als der Heilige Geist eurer Seele bestätigt hat, dass das Buch Mormon wahr ist. Solch bedeutende Ereignisse sind nicht nur beglückend, sondern bringen dauerhaft Freude. Und interessanterweise bringen Ereignisse, die auf irgendeine Weise mit dem Heiland zusammenhängen, oftmals die größte Freude. Manchmal jedoch ist etwas so schockierend oder derart einschneidend, dass sich unser Leben dadurch völlig verändert. Der Fall der Mauer, das Attentat auf Präsident John F. Kennedy und die Terroranschläge vom 11. September sind nur ein paar Ereignisse von enormer Tragweite, bei denen jeder noch genau weiß, wo er sich zu diesem Zeitpunkt befunden hat und wie ihm dabei zumute gewesen ist. Als am 11. September 2001, genau heute vor 15 Jahren, die Terroranschläge auf das World Trade Center in New York und auf das Pentagon hier in Washington stattfanden, waren die meisten von euch wohl noch recht klein. Dennoch nehme ich an, dass ihr, ganz gleich wo ihr wohnt, noch wisst, wo ihr euch damals befunden habt und wie bestürzt ihr und diejenigen, die bei euch waren, wart. Diese Anschläge raubten vielen den inneren Frieden. Plötzlich fühlten sie sich vermehrt angreifbar. Ich habe schon einmal davon berichtet, wie meine Frau Mary und ich konkret von diesem Ereignis betroffen waren. Unser ältester Sohn und seine Frau, die ihr erstes Kind erwarteten, wohnten 3 Straßenzüge vom World Trade Center in New York entfernt, als das erste von Terroristen entführte Flugzeug in den Nordturm einschlug. Sie begaben sich auf das Dach ihres Mehrfamilienhauses und beobachteten mit Schrecken die Konsequenzen dessen, was sie für einen schrecklichen Unfall hielten. Als sie jedoch mit ansahen, wie das zweite entführte Flugzeug in den Südturm einschlug, wurde ihnen klar, dass es sich um keinen Unfall handelte, sondern dass Manhattan angegriffen wurde. Als der Südturm einstürzte, wurde ihr Wohnhaus in eine Schutt- und Staubwolke eingehüllt, die über dem ganzen Stadtteil niederging. Entsetzt und bestürzt über das, was sie mit angesehen hatten, und voller Sorge, dass es weitere Angriffe geben könne, begaben sie sich auf sicheres Gelände und schlugen sich schließlich zum Pfahlzentrum der Kirche beim Lincoln Center durch. Dort hatten sich schon Dutzende Mitglieder aus Manhattan eingefunden. Wie erleichtert waren wir, als die beiden anriefen und uns mitteilten, wo sie sich befanden und dass sie in Sicherheit waren. Ihr Zufluchtsort überraschte uns nicht. Denn in neuzeitlicher Offenbarung heißt es, dass die Pfähle Zions Schutz bewirken und eine Zuflucht seien vor dem Sturm und vor dem Grimm, wenn diese unvermischt über die ganze Erde ausgegossen werden. Mein Sohn und seine Frau durften über eine Woche lang nicht in ihre Wohnung zurückkehren. Sie waren erschüttert ob der vielen unschuldigen Todesopfer, aber sie trugen keinen bleibenden körperlichen Schaden davon. Bei dem Flugzeug, das hier in der Nähe von Washington ins Pentagon einschlug, handelte es sich ebenfalls um einen Selbstmordanschlag mit ähnlich verheerenden Folgen. Ich spreche heute Abend aber nicht zu euch, damit ihr euch mit diesen schrecklichen Geschehnissen aus der Vergangenheit aufhaltet. Haltet vielmehr an freudigen Ereignissen wie solchen fest, die ich vorhin genannt habe. Dennoch möchte ich, dass ihr darüber nachdenkt, mit welchen Prüfungen, Bedrängnissen und Gefahren ihr derzeit konfrontiert seid und von denen ihr befürchtet, dass ihr sie irgendwann durchmachen müsst. Manchmal sind von solchen Geschehnissen viele Menschen betroffen, manchmal aber auch nur ihr selbst. Ich möchte heute 3 Arten von Geschehnissen ansprechen. Solche, bei denen es um körperliche Gefahren geht, solche, bei denen es um bestimmte, teils für unsere Zeit charakteristische Herausforderungen geht und schließlich solche, die Gefahren und Herausforderungen auf geistiger Ebene mit sich bringen. Eine körperliche Gefahr lässt sich am leichtesten erkennen. Woher auch immer ihr eure Nachrichten bezieht, körperliche Gefahren, Gewalt und Tragödien stellen doch für gewöhnlich die Schlagzeilen, besonders im Fernsehen und im Internet. Das liegt mitunter daran, dass Gewalt und Tod überaus dramatisch sind. Sie lassen sich journalistisch gut verwerten. In Wort und Bild wird also darüber berichtet. Ob nun nah oder fern, so wecken Gewalt und Tod doch unsere Aufmerksamkeit und können uns in Unruhe versetzen. Wer sich körperlich nicht in Sicherheit wägen kann, fühlt sich verletzlich. Am 22. März brachte ein Selbstmordattentäter auf dem Flughafen in Brüssel eine Bombe zur Explosion. 4 unserer Missionare befanden sich damals gerade beim Check-in. Sie alle erlitten Verletzungen, die zum Teil sehr schwer waren. Auch ein älterer Missionar, Elder Richard Norby, wurde schwer verletzt. Vor kurzem hat er berichtet, dass sein Leben nie mehr ganz so sein wird wie zuvor, aber dass er auf den Herrn vertraut und sich nicht fürchtet. Er fügte hinzu, ich lebe mein Leben weiter und will meinen Kindern und Enkeln vermitteln, dass wir unser Vertrauen in Gott setzen müssen. Der Herr hat betont, wer sein Leben niederlegt und seinen Bündnissen treu geblieben ist, wird es wiederfinden, selbst ewiges Leben. Mich berühren die Worte von Sister Fanny Klein, einer Missionarin, die ebenfalls bei dem Bombenanschlag am Brüsseler Flughafen verletzt worden ist. Sie sagt, ich kann andere jetzt besser verstehen, da ich nun selbst so etwas erlebt habe. Manch einer macht richtig schlimme Schwierigkeiten durch und mir geht es nun ähnlich, also habe ich mehr Verständnis für andere. Im Zuge ihrer Genesung erklärte sie, wenn wir auf Gott vertrauen, erkennen wir seine unvergleichliche Hilfe. Ich vertraue ihm jetzt mehr denn je. Besonders dankbar ist sie dafür, dass sie ihre Mission fortführen kann. Im vorirdischen Dasein war uns bewusst, dass wir nur wachsen, Fortschritt machen und letzten Endes erhöht werden können, wenn wir uns frei entscheiden und Gegensätze erleben. Die Entscheidungsfreiheit bildete im vorirdischen Rat im Himmel einen wesentlichen Bestandteil im Plan des Vaters. Lucifer lehnte sich auf und trachtete danach, die Selbstständigkeit des Menschen zu vernichten. Daher wurde dem Satan und seinen Anhängern auch das Anrecht auf einen sterblichen Körper verwehrt. Die anderen Geister im vorirdischen Dasein entschieden sich, dem Plan des himmlischen Vaters zu folgen. Die Geister, die durch die Geburt hier zur Erde kommen durften, können sich auch weiterhin frei entscheiden. Man kann zwar eigene Entscheidungen treffen und selbstständig handeln, kann sich aber nicht die Folgen seiner Entscheidungen aussuchen. Glück oder Elend in diesem und im künftigen Leben hängen also von unseren Entscheidungen ab. Gute und rechtschaffene Entscheidungen führen zu Freude, Frieden und ewigem Leben. Sündige und schlechte Entscheidungen hingegen führen letzten Endes zu Elend und Kummer. Wir können nicht jemand anderem oder den Umständen die Schuld dafür geben, wenn wir eine Entscheidung treffen, die den Geboten Gottes entgegensteht. Wir sind Gott gegenüber verantwortlich und rechtschaffenpflichtig dafür, inwiefern wir christliche Eigenschaften, Talente und Fähigkeiten entfalten. Wir tragen außerdem die Verantwortung dafür, wie wir die Zeit nutzen, die uns hier auf Erden gewährt wird. Die Lehre in Bezug auf Gegensätze ist eng mit der Lehre von der Entscheidungsfreiheit verknüpft und manchmal wird sie auch zu dieser hinzugezählt. Gegensätze entstehen jedoch oft durch Einwirkungen von außen oder durch Dritte. Darum ist es hilfreich, diese Lehre gesondert zu betrachten. Der Prophet Lehi legt sie in 2. Nephi 2, Vers 11 kurz und bündig dar. Denn es muss notwendigerweise so sein, dass es in allen Dingen einen Gegensatz gibt. Wäre es nicht so, könnten weder Rechtschaffenheit noch Schlechtigkeit zustande gebracht werden, weder Heiligkeit noch Elend, weder Gutes noch Schlimmes. Lehi bezeichnet diese Lehre sogar als derart bedeutend, dass es ohne sie keine Absicht in der Erschaffung gegeben hätte und die Weisheit Gottes und seine ewigen Absichten zunichte gemacht worden wären und ebenso die Macht und die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit Gottes. Lehi fährt fort. Darum hat der Herr Gott dem Menschen gewährt, für sich selbst zu handeln. Im vorirdischen Dasein war uns bewusst, dass der Gebrauch der Entscheidungsfreiheit zu Widerstand und Streit führen kann. Der Krieg im Himmel ist ja Beweis dafür. Wir wussten, dass es überall in der Welt neben Krieg und Gewalt in erheblichem Ausmaß auch sündhaftes Verhalten geben wird. Wir wussten auch, dass Jesus Christus bereit war, den Preis dieser Sünden zu zahlen. Sein unvorstellbares Leid sollte zum Sieg über Sünde und den geistigen Tod führen. Seine Auferstehung sollte den körperlichen Tod besiegen. Wir konnten darauf bauen, dass wir nach dem irdischen Tod erneut leben. In der Anleitung Verkündet mein Evangelium lesen wir dazu, Jesus Christus hat durch sein Leiden den geistigen Tod besiegt. Er hat durch die Auferstehung den physischen Tod überwunden. Das alles nennen wir das Sühnopfer. In dem Maß, wie wir uns auf das Sühnopfer Jesu Christi verlassen, kann er uns helfen, unsere Prüfungen, Krankheiten und Schmerzen zu ertragen. Wir können Freude, Frieden und Trost erleben. Alles, was im Leben ungerecht ist, kann durch das Sühnopfer Jesu Christi wieder gut gemacht werden. Was die Mitglieder kurz nach der Errichtung der Kirche in Missouri Schreckliches durchmachen mussten, schärft unseren Blick auf diese Grundsätze des Sühnopfers. Die Werte unserer Lehre standen im direkten Widerspruch zu den Ansichten der Siedler, die nicht der Kirche angehörten. Viele in Missouri sahen etwa in den Indianern einen unerbittlichen Feind, den es zu vertreiben galt. Außerdem betrieben viele Siedler Sklaverei und fühlten sich von denjenigen bedroht, die dagegen waren. Viele begehrten Land, Reichtum und sogar Macht. Im Gegensatz dazu stand unsere Lehre, die besagte, man solle die Indianer respektieren. Wir wollten sie im Evangelium Jesu Christi unterweisen. Auch was Sklaverei angeht, so heißt es in den Heiligen Schriften eindeutig, dass niemand in der Knechtschaft eines anderen sein solle. Unsere damals relativ wenigen schwarzen Mitglieder besuchten gemeinsam mit den weißen Mitgliedern den Gottesdienst, so wie es auch heute der Fall ist. Und schließlich ging es uns nicht darum, Reichtümer anzuhäufen, sondern wir wollten als Brüder und Schwestern zusammenleben, füreinander da sein und nach den Grundsätzen des Heilands leben. Die übrigen Siedler in Missouri sahen in den vielen Heiligen, die der Offenbarung des Herrn folgten und dorthin zogen, eine Bedrohung. Es kam zu schlimmen Konflikten und heftiger Verfolgung der Mitglieder der Kirche. Die Gegner der Heiligen zerstörten deren Felder und etliche Gebäude, stahlen Vieh und sonstiges Eigentum und vertrieben sie aus ihren Häusern. Einige Mitglieder wurden geteert und gefedert, ausgepeitscht und misshandelt. In einem Brief an Joseph Smith, der in Kirtland in Ohio lebte, schrieb William W. Phelps: Es ist eine grässliche Zeit. Männer, Frauen und Kinder fliehen in alle Richtungen oder machen sich zur Flucht bereit. Im Chaos dieser Vertreibung wurde so manche Familie getrennt. Viele Heilige hatten weder Nahrung noch Vorräte. Die Mitglieder konnten einfach nicht begreifen, weshalb sie vertrieben wurden, wo ihnen doch der Herr selbst geboten hatte, sich in Missouri zu sammeln. Nachdem Joseph Smith die schrecklichen Neuigkeiten erhalten hatte, betete er, um alles richtig einzuordnen. Der Herr sprach ihm mit diesen Worten Trost zu, die nun in Lehren Bündnisse 101, Vers 35 und 36 stehen. Und alle, die um meines Namens willen Verfolgung leiden und im Glauben ausharren werden, werden, auch wenn sie aufgerufen sind, um meinetwillen ihr Leben niederzulegen, dennoch an all dieser Herrlichkeit teilhaben. Darum fürchtet euch nicht, auch nicht vor dem Tod, denn in dieser Welt ist eure Freude nicht voll, aber in mir ist eure Freude voll. Der Herr hat außerdem verheißen, dass auf Rechtschaffenheit als Lohn Frieden in diesem Leben und ewiges Leben in der künftigen Welt folgen. Das Sühnopfer des Heilands kann uns also sogar im Angesicht von körperlicher Gefahr Frieden und Ruhe schenken. Ihr jungen Erwachsenen seid nicht nur körperlichen Gefahren ausgesetzt, sondern erlebt auch Herausforderungen, die für unsere Zeit charakteristisch sind. Ihr fragt euch, welche Entscheidungen ihr in Bezug auf Ausbildung, Arbeit, Ehe und Familie treffen sollt. Welche Folgen diese Entscheidungen laut der Lehre haben, habt ihr schon in vielen Ansprachen gehört. Diese sind also relativ klar. Der Heiland hat zwar den Preis für unsere Sünden gezahlt, aber er hat uns nicht die Verantwortung dafür genommen, wie wir unser Leben führen sollen. Schon von Anfang an wird in den Heiligen Schriften allseits verkündet, welchen Wert Arbeit und Fleiß haben und dass man sich anstrengen, seine Talente entfalten und für seine Familie sorgen muss. Im Buch Genesis verkündet der Herr: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Mitglieder diese Lehrsätze annehmen. Allerdings herrscht in unserer vielschichtigen Welt Verwirrung darüber, wie diese Grundsätze umzusetzen sind. In meiner ersten Generalkonferenzansprache vor 20 Jahren habe ich in diesem Zusammenhang von einem lustigen persönlichen Erlebnis berichtet. Als unsere Kinder klein waren, wollten meine Frau Mary und ich eine Tradition meines Vaters aus meiner Kindheit übernehmen. Er hatte meine Geschwister und mich jeweils einzeln zur Seite genommen und wollte uns helfen, uns in verschiedenen Bereichen Ziele zu setzen. Er erklärte uns, wie Kirche, Schule und Freizeitaktivitäten dazu beitragen können, dass wir diese Ziele auch erreichen. Er stellte drei Regeln auf. Erstens, die Ziele, die wir uns setzten, mussten sinnvoll sein. Zweitens, wir durften unsere Ziele jederzeit ändern. Drittens, wir mussten auf jedes Ziel, das wir uns setzten, eifrig hinarbeiten. Weil ich aus dieser Tradition viel Nutzen gezogen hatte, wollten Mary und ich sie auch bei unseren Kindern einführen. Als unser Sohn Larry 5 Jahre alt war, fragte ich ihn, was er werden wolle, wenn er groß sei. Er wollte Arzt werden, wie sein Onkel Joe. Larry hatte eine schwere Operation hinter sich und hatte seitdem großen Respekt vor Ärzten, besonders vor seinem Onkel Joe. Daraufhin erzählte ich Larry, wie alles, was er Nützliches tat, ihn darauf vorbereiten könne, später einmal Arzt zu werden. Einige Monate später fragte ich ihn wieder, was er werden wolle. Diesmal wollte er Pilot werden. Ich hatte nichts dagegen, dass er sich ein anderes Ziel setzte und erklärte ihm also, wie ihm das, was er zurzeit tat, helfen könne, das neue Ziel zu erreichen. Dann fragte ich noch als Nachsatz, Larry, beim letzten Mal wolltest du doch Arzt werden. Warum hast du es dir anders überlegt? Er antwortete, ich möchte immer noch gern Arzt werden, aber Onkel Joe arbeitet am Samstagmorgen. Und ich möchte auf keinen Fall die Zeichentrickfilme am Samstagmorgen verpassen. Seitdem nennt unsere Familie die Ablenkungen von einem sinnvollen Ziel Zeichentrickfilme am Samstagmorgen. Aus dieser wahren Begebenheit möchte ich zwei Grundsätze hervorheben. Erstens, wie man sich heutzutage sinnvolle Ziele steckt und sich bereit macht, sie in die Tat umzusetzen. Und zweitens, welchen Einfluss das Internet und die sozialen Medien auf unsere gerechten Ziele haben. Beide können wie ein Zeichentrickfilm am Samstagmorgen sein, der uns von dem Glück ablenkt, das wir ersehnen. Mir bereitet es besonders große Sorgen, dass sich viele junge Erwachsene gar keine gerechten Ziele setzen oder nicht richtig planen, wie sie sie erreichen wollen. Ich finde es auch bedauerlich, dass viele ihre Talente und Fähigkeiten unterschätzen und herabsetzen. Wenn ihr diese beiden Probleme löst, bringt euch das viel Freude. In ihrem neuen Buch Grit, was im Grunde so viel bedeutet wie Durchhaltevermögen, stellt Professor Angela Duckworth die spannende These auf, dass viele Leute, wenn nicht gar die meisten, ihre angeborenen Fähigkeiten überschätzen und harte Arbeit und Durchhaltevermögen unterschätzen. Sie legt dar, dass Erfolg jedweder Art mehr von einer guten Arbeitsmoral abhängt und weniger von bloßer Intelligenz oder unseren Fähigkeiten. Ihrer Meinung nach erbringt jemand mit Entschlossenheit und Zielstrebigkeit, sie spricht von Leidenschaft und Ausdauer, durchweg bessere Leistungen als jemand, der zwar begabt ist, aber nicht das gleiche Durchhaltevermögen an den Tag legt. In jungen Jahren sah ich zufällig das Ergebnis eines Intelligenztests eines Mitschülers. Es lag leicht unter dem Durchschnitt. Ich beobachtete ihn in seiner schulischen Laufbahn, sagte aber nie etwas zu jemandem. Er belegte schwierige Kurse und lernte eifrig. An der Uni besuchte er manchmal 2 oder 3 Tutorien für das gleiche Seminar. Schließlich erwarb er einem hochkomplexen, komplizierten Studienfach einen hohen akademischen Grad und glänzte in seinem Fachgebiet mit bahnbrechenden Errungenschaften. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass jeder Akademiker werden muss, aber ich bin der Meinung, dass ihr mit Planung, Durchhaltevermögen und Entschlossenheit viele eurer gerechten und sinnvollen Ziele erreichen könnt. Insbesondere, wenn ihr eure Zeichentrickfilme am Samstagvormittag beseitigt. So findet ihr auch mehr Glück und Freude. Ich versichere euch, dass ihr auch Schweres bewältigen könnt. Elder John B. Dixon, ein hervorragender und inzwischen emeritierter 70er, der ehrenvoll in aller Welt tätig war, zeigt dies auf humorvolle, ungewöhnliche Weise auf. Elder Dixon erhielt 1962 seine Missionsberufung nach Mexiko. Vor seiner Abreise wurde jedoch in seinem rechten Arm Knochenkrebs diagnostiziert. Man gab ihm nicht mehr als 1 Monat zu leben. Und dennoch brach er 10 Monate später nach Mexiko auf, nachdem ihm der Arm amputiert worden war. Nie werde ich vergessen, wie er einmal den Missionaren in der Missionarschule nahegebracht hat, dass sie auch Schweres bewältigen können. Er bat 4 Missionare, nach vorn zu kommen und mit ihm um die Wette eine Krawatte zu binden. Stellt euch vor, ihr müsstet das mit einem Arm tun. Neulich habe ich Elder Dixon gebeten, das einmal vorzumachen. Sehen wir es uns einmal an. Wie Sie wissen, stehen wir im Leben alle vor Herausforderungen. Manchmal sind sie körperlicher, seelischer, wirtschaftlicher oder sonst einer Natur. Wenn wir jedoch positiv eingestellt sind und uns an die Regeln halten, Glauben an den Herrn haben und an uns selbst, können wir alles meistern, was uns begegnet. Wir schaffen wohl sogar den Krawattenknoten. Hat jemand Lust auf ein Wettrennen oder einen Ringkampf?
Thank you, John.
Vielen Dank, John. Schönen Tag noch.
Ich glaube, das hat er an mich gerichtet.
Elder Dixon besiegte alle vier Missionare. Er behalf sich auf unglaubliche Weise mit den Zähnen, den Schultern und der Brust. Seid euch dessen bitte bewusst, dass ihr Widrigkeiten überwinden und Schwieriges leisten könnt. Professor Duckworth stellt fest, Begeisterung ist weit verbreitet, Ausdauer jedoch ist selten. Sie führt unter anderem eine Studie an, aus der hervorgeht, dass man sich aktiv auf das Leben vorbereiten muss. Dazu gehören Eigenschaften wie Ausdauer, Hartnäckigkeit, Entschlossenheit und die Fähigkeit, bei Hindernissen nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen. Außerdem erwähnt sie, wie lohnend es ist, wenn man einen höheren Zweck verfolgt, der auch anderen zugute kommt. Sie sagt, glücklich kann sich der schätzen, dessen hehres Ziel für die Welt derart von Belang ist, dass es sich bedeutsam in allem widerspiegelt, was er tut, so klein und mühselig das auch gerade aussehen mag. Denken Sie an das Gleichnis von den Maurern. Drei Maurer wurden gefragt, was machen Sie? Der erste erwidert, ich verlege Ziegelsteine. Der zweite, ich baue eine Kirche. Und der dritte, ich errichte ein Haus Gottes. Der erste Maurer geht einem Broterwerb nach, der zweite kommt beruflich weiter, der dritte lebt seine Berufung. Ende des Zitats. Heute Abend möchte ich euch auffordern, eure Ziele zu überdenken und zu überlegen, welche davon es euch ermöglichen, eure Pflichten in der Familie wahrzunehmen, auf dem von Bündnissen vorgezeichneten Weg zu bleiben und die Freude zu verspüren, die sich der Herr für euch wünscht. Denkt daran, wer ein Ziel hat, erspart sich Zeit und Mühe dadurch, dass er vorausplant und somit wichtige Voraussetzungen und Fristen nicht verpasst. Nun möchte ich darüber sprechen, wie das Internet und die sozialen Medien unsere Entscheidungen beeinflussen. Das Internet und die sozialen Medien tragen zur heutigen Gesellschaft viel Gutes bei. Sie sind von großem Nutzen. Sie können jedoch auch zum Zeichentrickfilm am Samstagmorgen werden und uns von unserer wahren Berufung im Erdenleben ablenken. Bitte bewertet selbst, wie und wann ihr das Internet und die sozialen Medien nutzt. Ausschlaggebend sollten dabei diese Fragen sein. Unterstützen diese Medien unsere weiteren hehren, wichtigen Ziele oder behindern sie unseren Fortschritt ernsthaft? Sind wir so süchtig nach den sozialen Medien, dass wir meinen, etwas zu verpassen, wenn wir sie nicht ständig aufrufen? Führt die Art und Weise, wie sich die Nutzer in den Medien darstellen, dazu, dass wir an uns selbst zweifeln oder uns unzulänglich fühlen? Noch schlimmer, führt uns das Internet etwa zu unreinen und anstößigen Bildern und Inhalten oder solchen, die voller Halbwahrheiten stecken und den Glauben ins Wanken bringen? Verheimlichen wir online, wer wir sind? Oder beleidigen wir andere durch Kommentare oder unfreundliche Meinungsäußerungen? Beeinträchtigen die sozialen Medien jemals die Zeit, die wir ansonsten daheim für unseren Glauben aufwenden oder sinnvoll mit der Familie verbringen würden? Hält die Zeit, die wir im Internet mit Spielen und Belanglosigkeiten verbringen, uns davon ab, effizient unsere Ziele zu verfolgen? Ich fordere uns alle auf, über diese Herausforderungen nachzudenken, Änderungen vorzunehmen und gegebenenfalls umzukehren, damit wir gesegnet werden können. Ich bin mir bei allem, was ich gesagt habe, vollends bewusst, wie nützlich die sozialen Medien sein können, wenn man sie richtig nutzt. Allein, was sie in der Familienforschung möglich machen, zeigt mir deutlich, dass der Herr diese technischen Neuerungen inspiriert hat. Im Anschluss an die Andacht werde ich diesen Teil meiner Ansprache auf meiner Facebook-Seite veröffentlichen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort eure Bedenken zu den sozialen Medien kundtut, aber auch, wie sie euch ein Segen sind. Ich habe auch noch einen weiteren Gedanken zu dem Thema. In den sozialen Medien geht es oft um die Frage, wie authentisch man sich verhält. Sich wahrhaft so zu verhalten wie Christus ist ein viel wichtigeres Ziel als bloßes authentisches Verhalten. Ich wiederhole, sich wahrhaft so zu verhalten wie Christus ist ein viel wichtigeres Ziel als bloßes authentisches Verhalten. Nun wende ich mich den geistigen Herausforderungen zu. Eine der wichtigsten Aufgaben im Erdenleben besteht darin, mit Gott heilige Bündnisse einzugehen und diese zu halten. Dazu ist es notwendig, dass wir unwürdige Wünsche ablegen und Abstand von ihnen nehmen. Auch müssen wir unangemessene Erwartungen prüfen, die wir bewusst oder unbewusst an Gott stellen. Wir bemühen uns regelmäßig darum, Gottes Willen für uns zu erkennen. Wir besinnen uns immer wieder auf den Glauben, die Umkehr und die errettenden heiligen Handlungen. Der Heiland hat für uns einen Preis gezahlt, der jegliche Vorstellung übersteigt.
Er hat das Sühnopfer nicht vollbracht, damit wir uns weltliche, materialistische Ziele setzen oder uns leichtfertigen, zügellosen Späßchen und Spielen zuwenden. Denkt darüber nach, worum es dem Herrn ging, als er sagte: Denn siehe, dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Manche sind der Meinung, dass sich der liebevolle Vater im Himmel auch dann noch zufrieden zeigen wird, wenn jemand sein Potenzial nicht verwirklicht. Würde er mir denn wirklich Segnungen verwehren, bloß weil ich gerne Alkohol oder Kaffee trinke? Das ist aber leider die falsche Fragestellung. Sie zeigt, dass man den Plan des Vaters nicht verstanden hat. Die richtige Frage lautet: Wie kann ich so rechtschaffen und liebevoll sein, wie der Vater und der Heiland es von mir erwarten? In der Schrift heißt es: Wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. In einer Welt, wo man oft schon für die bloße Teilnahme einen Lohn oder eine Trophäe bekommt, mögen Maßstäbe und Erwartungen unfair oder gar herzlos erscheinen. Dies gilt vor allem für diejenigen, die unbeirrt und ungeachtet der Konsequenzen ihren eigenen Weg gehen, ohne sich nach dem Plan des Vaters zu richten. Viele rechtfertigen sündhaftes Verhalten damit, dass Jesus doch gesagt habe, wir sollten jedermann lieben. Das stimmt natürlich. Aber die Verfechter dieser Meinung bedenken oft nicht, dass er ja auch diese gleichwertige Ermahnung ausgesprochen hat: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Es obliegt nicht uns, die Bedingungen unserer Beziehung zu Gott, zur Gottheit auszuhandeln. Die erste Voraussetzung auf dem von Bündnissen vorgezeichneten Weg, den wir mit der Taufe betreten, besteht aus einem reuigen Herzen und einem zerknirschten Geist. Von uns wird verlangt, dass wir voller Demut zu Gott beten. König Benjamin zeigt uns auf: Denn siehe, sind wir nicht alle Bettler? Sind wir nicht, was all unsere Habe betrifft, alle auf dasselbe Wesen angewiesen, nämlich Gott? Unsere Probleme können schwerwiegend sein und manchmal sogar unfair. Das Herz tut uns dann weh und wir entwickeln vermehrt Mitgefühl. Dies gilt auch für Gebrechen und Krankheiten, die uns arg zusetzen können. Es gilt auch für alle, die unschuldig sind und missbraucht oder misshandelt worden sind. Es gilt für Armut und Gewalt, die das Umfeld durchsetzen, in das wir geboren werden. Es gilt für Triebe und Neigungen, die wir uns möglicherweise nicht selbst ausgesucht haben. Uns macht betroffen, dass eine einzige schlechte Entscheidung zu einem Suchtverhalten führen kann und vieles auf dieser Welt unfair ist und ungerecht. Wie gehen wir damit um? Wir müssen freundlich sein, Mitgefühl haben und jeden respektvoll behandeln, auch wenn er einen Weg geht, der mit dem Plan des Vaters und den Lehren des Heilands nicht übereinstimmt. Wenn wir jedoch wirklich gütig sein wollen, müssen wir auch Umkehr predigen. Es ist weder gütig, noch tun wir irgendjemandem einen Gefallen, wenn wir diejenigen, die uns am Herzen liegen, nicht eindringlich bitten, sich zu ändern und das Sühnopfer des Heilands anzunehmen. Wer umkehrt, den erwarten unvorstellbare, ewige Segnungen. Der Heiland selbst hat dies in seinen Worten an den Nephiten deutlich gemacht, als er über jeden der Umkehr sagte: Ihn will ich vor meinem Vater schuldlos halten an dem Tag, da ich dastehe, um die Welt zu richten. Weiter sagte er: Und nichts Unreines kann in sein Reich eingehen, darum geht nichts in seine Ruhe ein, außer diejenigen, die ihre Kleider in meinem Blut gewaschen haben, wegen ihres Glaubens und der Umkehr von all ihren Sünden und ihrer Glaubenstreue bis ans Ende. Bitte seid euch dessen bewusst, dass ihr rein werden könnt. Ihr könnt die Freude spüren, nach der ihr euch sehnt. Keiner sollte nach dieser Andacht meinen, die Erlösung sei für ihn außer Reichweite. Dem ist nicht so. Eurem Wesen nach seid ihr ein Kind Gottes. Ihr könnt Hoffnung und Freude verspüren. Ihr könnt eine Herzenswandlung erfahren und umkehren. Ihr könnt vergeben und Vergebung erlangen. Umkehr ist unerlässlich im Plan des Vaters. Im Buch Mormon erfahren wir etwas über den Zusammenhang zwischen Gnade und Gerechtigkeit. Christus selbst erläutert dort, wie Gnade und Gerechtigkeit zusammenfinden. Mir gefällt die Zuversicht, die aus diesen Worten von Eliza R. Snow spricht. Wie groß, wie herrlich und wie schön ist der Erlösungsplan. Wo Lieb, Gerechtigkeit und Gnade uns führen Himmel an. Der herrliche Plan des Glücklichseins ist gerecht und barmherzig. Wir wissen, woher wir kommen, weshalb wir hier auf Erden sind und was nach dem Tod mit uns geschieht. Ihr seid eine großartige Generation. Aus den Heiligen Schriften geht klar hervor, dass es in den letzten Tagen Schlechtigkeit und Gräuel gibt. Dennoch werden die Mitglieder der Kirche, wenn auch klein an Zahl und über die gesamte Erde zerstreut, mit Rechtschaffenheit und mit der Macht Gottes in großer Herrlichkeit ausgerüstet. Der Herr hat verheißen, dass er die Rechtschaffenen bewahren wird und wir uns nicht zu fürchten brauchen. Ihr braucht euch also nicht zu fürchten, trotz Gefahren und Herausforderungen. Wenn ihr gerechte, sinnvolle Ziele verfolgt, empfangt ihr Segnungen und Schutz. Plant und arbeitet mit Durchhaltevermögen und Entschlossenheit. Meidet den unangemessenen Gebrauch sozialer Medien und des Internets. Harrt bis ans Ende aus und verlasst und konzentriert euch dabei auf den Glauben, die Umkehr, die errettenden heiligen Handlungen und das Sühnopfer des Heilands. Richtet den Blick auf den Tempel, so könnt ihr diese Ziele besser erreichen. Ich möchte mir die Worte in Römer 12, Vers 12 zu eigen machen. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Meidet die Zeichentrickfilme am Samstagmorgen und genießt und erlangt so alles, was der Heiland uns verheißen hat. Ich gebe feierlich Zeugnis für die Göttlichkeit Jesu Christi. Dank ihm müssen wir keine Angst haben, denn in ihm ist unsere Freude voll. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Wir sind dankbar, dass wir von Elder Cook und seiner Frau hören konnten. Wir sind dankbar für die Gedanken, die sie uns mitgegeben haben und möchten dich bitten, sie in ihren Berufungen zu segnen. Wir sind dankbar für die Eingebungen, die wir gespürt haben und bitten dich um deine Hilfe dabei, sie in die Tat umzusetzen. Vor allem, wenn es darum geht, uns anderer helfend anzunehmen. Wir sind dankbar für das Beispiel, das der Heiland uns gibt und möchten seinen und deinen Willen tun. Dies sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.